Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Zwei Klassiker stehen in der nächsten Woche an, zumindest aus unserer Sicht, Basel und Wien. Viele deutsche Tennisfans suchen immer gerne den Weg dahin. Ja, auch unser Eins war schon zumindest in Basel mit dabei. Ja, wir haben dann noch in dieser Woche ein etwas besonderes Turnier. Da haben wir im Vorfeld viel drüber gesprochen. Six Kings Slam in Saudi-Arabien. Auch da werden wir sicherlich ein Wort zu verlieren. Ja, und die eine oder andere Story haben wir auch noch gefunden. In großer Besetzung mit dabei ist Henrike. Hallo Henrike.
Hallo Daniel, hallo Tobi.
Genau, ja, hallo. Und auch Tobi hat den Weg gefunden. Hallo Tobi.
Ja, grüß Gott, grüezi, servus oder wie auch immer man da überall sagt, wo jetzt Hola. Tennis gespielt wird. Und wird in Spanien auch? In Spanien wird immer Tennis gespielt.
In Spanien gespielt, wird immer Tennis gespielt, genau.
Ja. Die haben ja auch besseres Wetter als wir.
Ja, denen geht's viel besser. Die müssen nicht in Hallen spielen mit altem, abgewetzten Teppich.
Wobei ich ja auf Teppich gerne spiele, ne? Ich mag das, wenn das so flott ist.
Ja, das ist schon witzig. Der Rücken tut zwar mehr weh danach als auf Sand, aber es ist eine andere Sportart, ja. Mm.
Ja, habt ihr doch einen perfekten Übergang gemacht. Apropos auf dem Teppich bleiben. Wir haben im Vorfeld, ich sagte es gerade, viel drüber gesprochen. Ja, die ganze Tenniswelt hat sich drüber ausgetauscht. Dieser Six Kings Slam. Was soll der jetzt eigentlich? Es gab vor ein paar Tagen dann noch, bevor dieses Turnier gestartet ist, mit den Granden der Szene ein, ja, ich will gar nicht sagen Trailer, das ist ja fast zu wenig, sondern ein Video, das veröffentlicht wurde, wo man eher dachte, es handelt sich um eine neue Netflix-Serie als um ein Exhibition-Tennis-Turnier. Und Henrike, nun haben wir das Ganze endlich erlebt. Wir nehmen am Samstagvormittag auf, also der letzte Turniertag steht noch an. Und ja, wir könnten fast sagen, Henrike, am Ende ist es dann doch ein ganz normales Exhibition-Turnier gewesen.
Ja, also es ist schrecklich langweilig gewesen. Jetzt nicht von den Matches her.
Doch.
Gut, das ist dann gut. Darüber kann man diskutieren. Ich meine, da ist wahrscheinlich auch die Diskrepanz zwischen der Qualität der Kontrahenten dann auch entscheidend. Aber ich meine, bis auf diesen Trailer, den, glaube ich, irgend so ein Hollywood-Studio produziert hat, der hat ja das Fass richtig aufgemacht. Also da dachtest du, da kommt jetzt, weiß der Geier was. Und am Ende ist das auch nur ein Turnier, um dann regional da die Leute zu bespaßen. Klar, du hast natürlich den Vorteil, dass, wenn du so eine Exhibition hast, du bestimmte Matchups garantiert siehst. Ne? Es war ja klar, dass dann halt ein Sinner auf einen Djokovic trifft und ein Nadal auf einen Alcaraz. Du hast halt diese Garantie, dass diese Partie zustande kommt. Aber abgesehen davon ist das eine so schrecklich langweilige Veranstaltung. Da passiert exakt nichts. Also ich weiß nicht, Tobi, du hast es ja, glaube ich, auch gesehen, wie du das siehst, aber ich habe hinterher da gesessen und gedacht, und dafür hauen die dann weiß der Geier wie viele Millionen Dollar raus. Es war echt, es ist dröge. Es ist total dröge. Also in meinen Augen.
Also wirklich, wirklich furchtbar. Über die Millionen haben wir im Vorfeld schon gesprochen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, also ich hab wirklich, wirklich selten was Langweiligeres gesehen. Und jetzt könnte man ja hingehen und könnte sagen, in unserer oder meiner, nee, in dem Fall sag ich mal, in unserer glühenden Nadal-Verehrung von letzter Woche und dem angekündigten Abschied, musste man ja davor sitzen und dahin schwelgen und alles toll finden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll an Langeweile plus irgendwie auch, also Langeweile, dann sportlich ganz dickes Fragezeichen hinter, ich würde jetzt sagen, fast jeder Partie. Ich würde die Sinner gegen Djokovic-Partie gutmütig mit einer gestrichelten kleinen Klammer ausklammern. Ja? Aber der Rest war also sowas von Kacke, ich kann es nicht anders sagen. Ja? Und wenn ich mir dann dann eben doch nochmal die Millionen erwähnt. Wer überlegt, da fliegt ein Holger Rune hin, kassiert seine 1,5 Millionen. Man kann es ihm nicht verübeln. Hey, ich hätte für 50.000 Euro, hätte ich da auch den Pausenclown gemacht. Ich wäre hingegangen, hätte gesagt, ich zeig euch in dem Fall Saudis, aber es hat gar nichts mit den Saudis zu tun. Wenn das, keine Ahnung, in Australien stattgefunden hätte, hätte ich gesagt, ich zeige euch Australien mal, wie man es nicht macht. Gib mir 50.000. Hätte ich das auch gemacht. Also ich verurteile weder den Holger Rune noch den Daniil Medvedev. Letzten Endes haben die da kein Tennis gespielt. Es sind komplett außer Form. Daniil Medvedev hat jetzt auch noch für Wien abgesagt, weil ihm seine Schulter wehtut. Auch da kann man sagen, ja, aber die 1,5 Mios nimmt er noch mit. Ey, ich bin der Letzte, der nicht hingehen würde und sagen würde, auch wenn mir die Schulter wehtut, die 1,5 Mios nehme ich mit. Ja. Aber sportlich schlimm. Und ich wollte auch nicht am Donnerstag dann dieses Rumgesäusel um Nadal hören von den Kommentatoren und den On-Court-Interviewern oder so. Habe ich gedacht, nee, der steht euch gar nicht zu da. Ja. Und wie gesagt, vollkommen losgelöst, an welchem Ort der Welt das stattfindet, steht euch gar nicht zu da. Jetzt da irgendwie eine Verabschiedung von dem Guten zu machen. Das bitteschön, lasst mal alles mal schön hier die Spanier machen und Maul halten. Sorry für die klaren Worte, aber ich habe selten was Langweiligeres gesehen, ja, wie diese Veranstaltung.
Ich stimme dir dazu. Es war aber auch absolut, also ich meine, ich glaube, dass es für die Saudis vor Ort total spannend war. Also ja. Die Halle, die waren begeistert und die freuen sich und in der Hinsicht sozusagen als Promotion des Tennissports in Saudi-Arabien kann ich das ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber dafür dann dieses Fass aufzumachen mit diesem Trailer und Übertragung und alles, da war ich auch echt wirklich, ich saß da und dachte, ja, hättest du es jetzt nicht geguckt, wäre es auch okay gewesen. Du hast nichts verpasst. Das einzige Learning, was ich mitgenommen habe, ist, dass Djokovic sie jetzt auch langsam anfängt, gefühlt ein bisschen abzubauen. Man muss mal gucken, wie das nächstes Jahr ist, ne, ob er dann über die Pause da noch hinkriegt. Aber im Match gegen Sinner, da hat die Leistung schon eine leichte Talfahrt gemacht. Immer noch auf hohem Niveau, aber für das, was man gewöhnt ist. Aber ansonsten ist das ist wirklich die einzige Info, wo ich sage, aha, da bist jetzt schlauer rausgegangen, als du reingegangen bist.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und wer weiß, ob nicht, also Exhibition hin oder her, ob nicht so ein Siegerscheck, man muss es sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja, du kriegst ein Antrittsgeld von 1,5 Millionen Dollar und derjenige, der jetzt heute dieses Finale, deswegen habe ich gerade lachen müssen, als wir das als Turnier bezeichnet haben, der also heute das Finale gewinnt, kassiert nochmal 6 Millionen Dollar und würde ich auch bei all den Millionen, die Djokovic verdient hat, ihm unterstellen, dass auch er nicht abgeneigt wird, diese 6 Mios auch noch mitzunehmen. Also er hat schon versucht, Gas zu geben, hat er dann teilweise auch, aber ich bin da bei dir. Sinner hat ihn jetzt, ich habe es nicht nachgeguckt, aber also überhaupt zweimal innerhalb von 4 Tagen, aber dieses Jahr schon mehrmals. Also ich glaube, er hat jetzt schon 5-mal gegen ihn gewonnen. Aber wie gesagt, wir klammern dieses sportliche Event aus. Daniel, wie wollen wir es denn sportpolitisch einordnen, den ganzen Bumster?
Ja, das ist der Punkt, ne? Also deswegen hatte ich das ja auch anfangs so gesagt mit dem letzten Turniertag, ja. Weil am Ende geht es da ja auch gar nicht drum. Und Kleinrieke sagt es gerade, da sind irgendwie Zuschauer vor Ort, die das klasse finden und das gerne sehen. Das ist ja auch schön und gut. Aber klar, am Ende geht es auch den Veranstaltern nicht darum, dass man irgendwie Tennis in Saudi-Arabien, der Masse zugänglich machen will und die Kinder jetzt Tennis spielen sollen, sondern am Ende geht es darum, dass man damit ein riesiges Statement setzen wollte, wenn man halt nach und nach versucht, sich auf den Touren zu etablieren, einzukaufen und im besten Fall das Ding sogar irgendwie für sich wirtschaftlich so zu übernehmen, dass man da auch was rausholen kann. Und gerade natürlich auch, wenn wir auf das letzte Jahr zurückgehen, beziehungsweise Anfang des Jahres, wo dann ja auch klar wurde, dass Saudi-Arabien jetzt wirklich ernst macht und auch den Touren Angebote macht nach und nach, die ja, halt auch in die Richtung gehen, dass man nicht einfach nur ein normaler Sponsor sein will, dann muss man natürlich das dahingehend einordnen. Also auch dieser Trailer etc., das hatte natürlich alles einen Sinn. Nämlich man wollte größtmögliche Aufmerksamkeit schaffen und man wollte den Beteiligten natürlich zeigen, also Leute, wir haben so viel Geld für diese Sachen, das wisst ihr ja, aber jetzt könnt ihr es auch noch mal optisch sehen. Wir können echt alles machen, wenn wir wollen. Und dass sie natürlich am Ende jetzt in der Woche das Tennis nicht neu erfinden, das ist ja irgendwie klar. Und da habe ich zum Beispiel noch gedacht, vielleicht hätten sie auch da, klar, jetzt hatten sie diesen Vorteil mit Nadal, dass der gesagt hat, er hört auf und da jetzt irgendwie noch eines seiner letzten Matches spielt. Aber da habe ich noch gedacht, vielleicht hätten sie da schlauer sein müssen und vielleicht sogar so eine Art innovatives Tenniskonzept sich überlegen müssen. Wie wir zum Beispiel jetzt dieses Wochenende in Frankfurt haben bei der UTS. Das hätte natürlich noch mal mehr Aufmerksamkeit gesorgt. Aber, und das ist halt der Punkt, das hat man halt gar nicht gewollt. Also die Message steht da ja auch hinter. Sondern man wollte klassisch das so als Tennis-Competition haben, wie man es kennt. Die sollen normale Matches spielen, weil das am Ende zweitrangig ist.
Ja, aber auch das hätte man ja irgendwie ein bisschen besser machen können. Weil genau derselbe Gedanke, den du jetzt aufgeworfen hast, ist mir auch gekommen. Dass ich gedacht habe, okay, ich bin ja eh nicht unbedingt der größte Fan von diesen Dauer-Exhibitions oder diesen Sachen, die dann noch dazukommen, weil es mich persönlich nicht so interessiert. Aber dann musste ich schon sagen, dass UTS aufgrund seines, dessen, was spielerisch möglich ist und auch der Laver Cup eben aufgrund dessen des Konzeptes, ne, dieses Gegeneinander-Antreten von Welt und Europa und auch als Team zu betrachten, halt irgendwie noch ein Incentive bieten, der anders ist als sonst. Aber das war wirklich, es war im Prinzip, als hätte man jetzt noch irgend so ein kleines Tennisturnier da mit reingeschoben. Aber ich stimme dir zu, das ist natürlich nicht, nicht die Intention. Die wollen einfach Tennis in Saudi-Arabien salonfähig machen. Und die sollen ja jetzt auch ein Masters bekommen, Masters-Turnier noch. Und das ist einfach quasi am Ende wahrscheinlich die Leute jetzt sukzessive daran gewöhnen, dass das da stattfindet, bis dann keiner mehr fragt.
Dass es zur Normalität wird. Denn es ist ja so, wann soll das erste stattfinden? Ich glaube, noch nicht jetzt im Januar, aber im Januar 2026, so munkelt man, soll das ja wahrscheinlich ein Tausender dann vor den Australian Open in Saudi-Arabien geben. Insofern kann man davon ausgehen, dass es noch maximal ein Show-Event dieser Güte vorher geben wird. Vielleicht aber auch kein einziges mehr, sondern Saudi-Arabien dann ganz normal Einzug hält, denn sie tun es ja auf der Damenseite bereits, indem die, heißen auch World Tour Finals, indem die dort stattfinden werden. Und ja, es wird halt zur Normalität. Also wenn sie, ich habe da noch keine klare Haltung irgendwie zu eingenommen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn sie Teil der Tour sind, wenn also ein Turnier da stattfindet, jetzt mal losgelöst von, wie das politisch einzuordnen ist, dann wäre es mir lieber, wenn sie Teil der Tour wären, als wenn sie sozusagen eine feindliche Übernahme mit all ihrem Geld beginnen und anfangen, Spieler rauszulösen aus dem normalen Tourgeschehen und dort so etwas etablieren, wie es dort scheinbar, ich bin da nicht so drin in diesem Game, im Golf oder eben auch im Fußball stattfindet, dass eben Spieler, Spielerinnen, wie auch immer, die Welt sehen will, in europäischen oder südamerikanischen Stadien plötzlich eben nicht mehr verfügbar sind, weil sie in Saudi-Arabien kicken. Das finde ich exklusiver, also jetzt im negativen Sinne, als wenn sie Teil von etwas werden würden. Wie gesagt, ausgeklammert mal die politische Sichtweise darauf.
Ja, kann man aber, glaube ich, zustimmen. Jeddah zum Beispiel ist ja auch noch vertreten mit den Next-Gen-Finals, ATP. Hat jetzt noch nicht natürlich die Relevanz, das Turnier, aber das war ja auch so ein erster Schritt, fällt mir gerade noch ein. Ja, aber also der was du gerade sagtest, ist natürlich spannend. Also gibt es das Ding jetzt noch mal irgendwie? Ich glaube sogar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie jetzt einfach als Statement gesetzt werden sollte und dass wahrscheinlich sogar gar nicht der Zeitpunkt jetzt wichtig ist, sondern dass man das irgendwie so Anfang des Jahres, dass man da dieses Zeichen setzen wollte, so wir machen das. Und jetzt zieht man es halt durch. Und klar, also der Einstieg, der kommt so oder so.
Ja, und du hast recht, ja, es war ein Zeichen, das man setzen wollte und das, jetzt wollte ich auch schon sagen, das Turnier, also dieses Event sollte ursprünglich auch im Februar stattfinden und man hat es dann aufgrund der Verletzung von Nadal, der ja aus den Open rausgezogen hatte, dann in den Oktober verlegt. Ja, oh Gott, wir werden sehen. Aber also wenn ich mir überlege, das Ganze hätte jetzt stattgefunden ohne den Nadal-Effekt, dann hätte es wahrscheinlich hier noch nicht mal jemand irgendwie geguckt. Jetzt kann man sagen, aber Alcaraz-Sinna ist doch spannend. Ja, ist es, aber hey, es ist halt ein Exhibition-Event. Und das weil ihr es gerade erwähnt habt, das fand ich dann doch nochmal interessant. Du schaltest es ein und bist auf eine gewisse Art und Weise relativ schnell gelangweilt. Und das wiederum spricht dafür, dass sich Roger Federer mit dem Lever Cup schon etwas überlegt hat, was sich dann doch schneller catcht. Da haben wir in der Vergangenheit so oft gesagt, ja, es ist ja nur, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ein Show-Event. Aber der pure Fakt, dass es ein Show-Team-Event ist und dass da plötzlich was anderes ist, dass dein Rivale, gegen den du sonst dir Battles liefert, an deine Bank rankommt und dir einen Tipp gibt, wie du spielen kannst und. Müssen wir ja alles nicht wieder im Klein-Klein zerlegen. Das bringt einen anderen Twist da rein, was es dir als Zuschauer dann schon einfacher macht, da nicht nur zuzuschauen, sondern zu beginnen mitzufiebern. Und von mitfiebern war diese Woche in Saudi-Arabien, zumindest hier am Fernsehschirm, nicht die Rede. Das einzig Gute war, dass das Free auf der Zone kam. Man nicht extra dafür 49 € Abo hat abschließen müssen.
Immerhin etwas Positives zum Ende. Ja. Das ist doch schön.
Also so profitieren auch wir von den Saudi-Dollars.
Richtig. Ja.
Konnten uns den Donnerstagabend verkürzen. Und wer will heute nochmal? Selten so viel Sarkasmus in einer Sendung.
Ja. Kommen wir dann vielleicht zu sportlich relevanteren Dingen, genau. Ja, wo wir über Kings sprechen, Henrike, können wir doch einen schönen Schlenker zu Stan Wawrinka machen. Denn der hat diese Woche ja nicht sich dazu entschieden, dass er irgendwo in Saudi-Arabien mitspielen will, sondern er hat sich gedacht, ach Mensch, es gibt auch andere schöne Turniere. Und bei einem dieser Turniere hat er es geschafft, mal wieder einen Top-10-Spieler zu schlagen.
Ja, er hat gegen Andrei Rublev gewonnen. In Stockholm?
Yes.
Und da sind wir bei der Meldung, nämlich Tobi hat es schon im Vorfeld erwähnt. Gut, da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, ist Andrei Rublev aktuell eigentlich wirklich ein Top-10-Spieler bei der Form? Ich glaube aber, worüber man viel mehr mal sprechen muss, ist eigentlich die Rolle, die Stan Wawrinka hat auf der Tour. Weil der Mann, der wird jetzt nächstes Jahr 40, der spielt jetzt schon seit einigen Jahren in Weltranglistenregionen, die er, sagen wir mal, zu früheren Zeitpunkten seiner Karriere nicht so akzeptiert hätte. Und ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber da habe ich halt in dieser Woche irgendwie auch einen schönen Kommentar zu, das muss irgendein Podcast gewesen sein, weil ich habe ihn definitiv gehört, der meinte, dass man eigentlich da einen riesigen Respekt vorhaben muss, dass ein Spieler, der so lange so weit oben stand, mit dieser neuen Rolle im höheren Alter klarkommt, sie akzeptiert und daraus aber trotzdem immer wieder eine neue Motivation ziehen kann, weil du einfach weißt, es gibt mittlerweile so viele Spieler, gerade jüngere, wo du einfach nicht mehr das Niveau hast, um die schlagen zu können. Mhm. Und trotzdem zu sagen, aber hey, ich bin weiterhin auf der Tour unterwegs, ich spiele meine Turniere und am Ende muss man ihm auch lassen, er spielt nicht komplett unerfolgreich. So, und er hat seine Rolle auf dieser Tour gefunden. Fand ich spannend.
Ja, wobei Wobei ich mir die Frage stelle, ob er bei dem, was er erreicht hat, ob er es überhaupt nötig hat oder ob er es überhaupt braucht, eine Rolle zugeschrieben zu bekommen. Oder ob er für sich selber sehr, sehr klar im Kopf ist, warum er das macht. Also er braucht gar keine Rolle, die er spielt, sondern er macht es aus, und das nehme ich ihm mit jeder Faser seines muskelgestählten Körpers ab, er macht es aus purer Leidenschaft und Liebe dem Sport gegenüber, weil er es gerne macht.
Mhm. Habe ich auch so das Gefühl, ich habe eher so, bei mir ist immer so der Gedanke, ich glaube, Stan Wawrinka hat noch Bock zu spielen, aber völlig ergebnisoffen. Ne? Klar, der will da jetzt auch nicht komplett irgendwie mit 1 und 0 weggefressen werden, aber ich glaube, er muss gar nichts mehr für sich erreichen. Ich denke, in dem Umfeld, in dem er zu besten Zeiten gespielt hat, mit den Big Three, die da immer noch rumkreuchten und fleuchten, hat er das Beste aus seiner Karriere rausgeholt mit 3 Grand-Slam-Titeln, was er konnte. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich nur noch so, habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und was da gut ist, nehme ich mit. Und was dann halt nicht so läuft, das läuft dann halt mal nicht. Also ich empfinde das eher so. Und ja, es ist ihm hoch anzurechnen, dass er das macht, also für uns als Zuschauer, weil Leute, die jetzt, ich sag mal, mit Stan Wawrinka auch irgendwie aufgewachsen sind oder zumindest seine Karriere länger begleitet haben, da ist das immer schön, wenn so ein alter Recke da noch unterwegs ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob er eine Rolle braucht oder ob wir die ihm einfach jetzt zuschreiben, weil, keine Ahnung, ich sehe seine Rolle nicht so ganz. Ich sehe einfach jemanden, der halt noch das spielt, was er kann und abends aber auch glücklich nach Hause geht, aufs Sofa setzt, vielleicht eine Flasche Bier aufmacht und sich sagt, ja, das ist es jetzt.
Ich meine, er hat wirklich einen Vorteil, dass er ja nur die Hand heben muss und im Grunde genommen überall eine Wildcard bekommt. Er ist aktuell 200 irgendwas in der Welt. Und wenn ich hier so meinem Handy entlang scrolle und schaue, gegen wen er so spielt und wo er mal gewinnt, wo er mal verliert, das ist ja alles nicht so, und ich meine, es ist überhaupt nicht despektierlich den Challengern gegenüber, aber das ist ja jetzt nicht so, dass er gegen total unbekannte Menschen da spielen muss, sondern sein Pfad die letzten, keine Ahnung, 26, 52 Wochen, ist halt immer ein schöner, wenn man so gut Tennis spielen kann wie er und wenn man auch noch was kann, ja, und dann, keine Ahnung, dann gewinnt er gegen Pavel Kotov, aber verliert in Olympia gegen Alexei Popirin. Überhaupt keine Schande, ja, sondern gut, ja. Gewinnt, keine Ahnung, in Wimbledon eine Runde und dann verliert er gegen Gael Monfils. Kann man verlieren, aber ich glaube, Wawrinka hat mega Bock und Laune, sich zusammen mit Monfils zu battlen. Ja, und dann sind es 3 enge Sätze und dann scheidet er aus. Natürlich hätte er gern gewonnen, dafür ist er Sportler genug. Aber das ist natürlich schon schöner, ja, in Wimbledon mit Monfils nochmal zu spielen und da auszuscheiden, als jetzt die, ich kann mich erinnern, die Tommy Robredo-Tour zu machen, der am Ende sich ja nur noch auf Challengern verdingt hat. Und ich will damit die Challenger gar nicht abwerten, nur da hat man sich ja auch immer gefragt, warum macht der alte Mann das eigentlich? Und da hieß es auch immer, der macht's aus Liebe zum Sport und bis ins hohe Alter hinein. Der hat sicherlich, ich weiß nicht, was der mit seinem Geld gemacht hat, der hat sicherlich auch nicht wegen Geld machen müssen. Ich habe vorhin nachgeguckt, der hat 13 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen, immerhin Robredo. Ich glaube nicht, dass der ein Hamburg-Horn irgendwie beim Challenger hat unbedingt mitspielen müssen, weil es da irgendwie ein paar Euro Antrittsgeld gab. Ich glaube, es ist die reine Liebe zum Sport. Und bei Wawrinka, wie gesagt, kommt noch dazu, dass er eben aufgrund seiner Verdienste und seiner Popularität überall eine Wildcard bekommt und dann eben mit tollen Gegnern tollen Sport abliefern kann.
Ich glaube, es geht, also, oder beziehungsweise wollte ich da auch gar nicht darauf hinaus, dass wir ihm eine Rolle geben müssen, sondern dass es wirklich darum geht, so dass er damit zufrieden ist. Mit dem Wissen, okay, also Top 10 wird jetzt vielleicht nochmal schwierig werden. Ich hatte gerade mal geguckt, also letztes Jahr zum Beispiel hat das ja auch nochmal in die Top 50 geschafft in der Weltrangliste. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Dominic Thiem nehmen, der ja nach der Verletzung es lange probiert hat, der so immer um die, ich sag mal, Rang 90 in der Weltrangliste stand, aber nicht gemerkt hat, dass es irgendwie vorangeht und deswegen unter anderem dann jetzt auch gesagt hat, okay, das ist nicht das, was ich möchte, da sehe ich mich auf Dauer nicht, das bringt mir keinen Spaß auch, ich höre auf. Und Stan Wawrinka sagt, okay, ich habe es letztes Jahr irgendwie bis auf Rang 40 geschafft, jetzt bin ich wieder zurückgefallen, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich mich gerne wieder ein bisschen nach vorne kämpfe. Aber eben dieser Punkt, darum geht es vielleicht auch gar nicht so sehr. Das ist ja schon etwas, was du auch lernen musst, was vielleicht auch nicht jedem liegt, siehe Dominic Thiem. Was denn ja aber auch nichts Schlechtes ist, wenn du sagst, nee, also das möchte ich jetzt nicht mehr machen, dann beende ich meine Karriere lieber, so sehr ich das eigentlich liebe.
Ja, da bin ich bei dir. Das stimmt. Mhm. Und ich glaube, es würde für Dominic Thiem, hätte das oder hat es immer genauso gegolten, aber bei Wawrinka ist es vielleicht, na ja doch, vielleicht noch ein bisschen stärker noch ausgeprägt ist. Ich glaube, egal wo er auf den Court kommt, er ist halt eben auch eine Persönlichkeit, ihm fliegen wirklich die Herzen zu, egal bei welchem Turnier er auftritt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas eben auch gut tut. Also in Kombination mit der sportlichen Leistung. Ja, dass es schön ist, wenn du gemocht wirst als Sportler, als Mensch bei diesen Turnieren und das Publikum hinter dir steht. Das beflügelt sicherlich auch nochmal, sich dann, das darf man auch nie vergessen, all die Strapazen weiterhin anzutun. Denn nur so auf den Court stellen, das geht ja nicht. Also der muss ja weiter hart an sich arbeiten. Hat man diese Woche, finde ich, nur mal ganz kurz einen Schwenk zurück, ganz klar gesehen bei Alcaraz gegen Nadal. Und ich streite dem Nadal nicht ab, dass er nicht auch hart an sich gearbeitet hat. Aber du hast keine Chance, da mitzuhalten. Und du hast auch gegen einen M-Petzi und sonst was keine Chance, wenn du nicht jeden Tag hart an dir arbeitest. Und du schlägst auch nicht André Rublev in Stockholm, wenn du nicht jeden Tag hart trainierst. Und da muss man schon einen Hut vorziehen. Ich glaube, diese Kombination aus Liebe zum Sport und die Liebe, die ihm entgegengebracht wird vom Publikum, die trägt ihn, solange er Bock hat.
Und wer sich zum Beispiel auch entschieden hat, um mal zur nächsten Spielerin in dem Fall zu gehen, noch weiter Bock zu haben und ein Jahr dran zu hängen, ist Danielle Collins. Ja, die hat ja gerade im ersten Halbjahr für Unterhaltung gesorgt, dadurch, dass sie meinte, relativ zeitig, also Ende des Jahres Schluss. Es gibt auch sowas wie Privatleben und das möchte ich halt auch irgendwie gerne mal etwas mehr haben. Dann aber hat sie in Miami gewonnen, ihren größten Titel erringen können. Sie hat in Charleston gewonnen, es ging in der Weltrangliste immer weiter hoch. Wir haben im Sommer alle damit gewartet, dass sie sagt, boah, vielleicht macht sie nochmal weiter, weil die hat ja auch gute Chancen, sich erstmals für die WTA-Final zum Beispiel zu qualifizieren. Dann jetzt zuletzt müssen wir gestehen, weil sie nicht mehr so ganz erfolgreich, aber Enrique, jetzt kam doch plötzlich die Nachricht, dass sie meinte, ja, also 2025 wird nicht Privatleben werden, sondern wird weiterhin Tennisleben sein.
Ja, das hat sie angekündigt, dass sie noch nicht fertig ist mit dem Ganzen und jetzt doch noch weiterspielen will. Und das ist ihr gutes Recht. Also kann ich auch verstehen, wenn man in ihrem Alter, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? 27, 28, sowas?
Oh. Ist 30, wird 31 30. jetzt.
Ja, aber das ist ja im Tennis absolut, das ist ja noch ein Alter, wo man noch ein bisschen was dranhängen kann. Und dann kann sie das machen. Also ich meine, vielleicht hat sie auch über die Zeit jetzt gemerkt, dass da doch noch Power drin ist und dass ihre Priorität vielleicht doch noch etwas mehr auf der Karriere liegt. Und soll sie machen. Also ich glaube, es ist kein Schaden fürs Tennis, wenn sie da noch ein bisschen länger mitmacht.
Für mich hat es natürlich einfach den Vorteil, dass ich auch im nächsten Jahr bei jedem Grand Slam den Tipp Danielle Collins weiterhin geben kann, weil da habe ich mir ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir dachte, Mist, jetzt muss ich mir irgendwie eine neue Spielerin suchen, auf die ich setze. Aber Tobi, würdest du sagen, das hat jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen so sein müssen? Oder wäre es denn doch eigentlich die perfekte Story gewesen? So, ne? Es gibt ja immer so dieses Sportler-Ding, so eigentlich müssen die auf dem Höhepunkt aufhören. Aber eigentlich haben wir schon oft drüber gesprochen, finden wir eigentlich grundsätzlich Quatsch, oder?
Also müssen sie gar nichts, sagte Henrike ja auch gerade eben. Die entscheiden für sich selber, wann sie aufhören wollen. Aber mir ging es natürlich dann doch so in diesem normalen Muster zu denken und zu sagen, oioioi, wenn das mal nicht schief geht. Die hat eine Menge Punkte zu verteidigen im ersten Halbjahr 2025. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, die hat seit Olympia, das war immerhin im Juli, hat die kein Einzel mehr gewonnen. Ja, hat im Grunde genommen sowieso nur 3 Matches gespielt und jedes Mal rums raus. Deswegen rein, sagen wir mal so, von der Arithmetik, im Moment ist sie die Nummer 9 der Welt. Kann es auch passieren, dass sie sich im Juni, keine Ahnung, nach Wimbledon irgendwo auf Rang 87 oder 123 wiederfindet, wenn das ganz blöd läuft. Aber, kann man dagegen halten, es ist doch egal. Wenn sie sagt, und jetzt habe ich keinen Bock mehr, dann ist es ihr gutes Recht, das dann und dann zu tun. Wenn sie sagt, ich höre zu den US Open 2025 eben auf, kann sie das für sich entscheiden. Wir meinen, und da hast du recht, Dan, wir meinen halt immer, es müsste idealerweise auf dem Zenit erfolgen oder doch genau da und dann. Und wäre das nicht super gewesen bei den US Open und so. Hey, die entscheiden es am Ende selber. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie jetzt so ein bisschen abkachelt, aber hoffe sehr, dass nicht nur dein Tipp sie beflügeln wird, sondern insgesamt die Leistung wieder nach oben gehen, denn das ist unbestritten. Sie ist ein absoluter Charakter auf der Tour und wir brauchen im Tennis dieses Matchup zwischen auch unterschiedlichen Persönlichkeiten und auch jemand, der mal ein bisschen Feuer reinbringt in das Ganze. Insofern freue ich mich, dass sie weitermacht.
Wer auch weitermacht, das ist, glaube ich, auch noch erwähnenswert, das war aber abzusehen, ist Iga Swiatek. Nur da ist die Veränderung, dass sie ja jetzt einen neuen Coach hat. Und ja, das fand ich eine ganz interessante Wahl, nämlich Wim Fiset. Wir haben uns vor ein paar Wochen hier über ihn unterhalten, haben gesagt,
er hat uns nicht zugehört.
Der ist so ein bisschen der Coach, den man sich so für das besondere Projekt dazu holt. Nun verbinde ich mit Wim Fiset immer, okay, wenn eine Spielerin sagt, Wim Fiset kommt, dann will sie irgendwie was an ihrem Aufschlag verändern. Das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr kurz gegriffen und wird ihm absolut nicht gerecht. Trotzdem, Henrike, vielleicht so die ganz spontane Frage, ich müsste da sogar selber jetzt eigentlich ein bisschen überlegen, aber fällt dir etwas ein, wo du sagen würdest, ja, das wäre vielleicht ein Punkt, da könnte Iga Swiatek dran arbeiten?
Ist ja auch geil, ne? Stellst mir eine Frage und sagst, da muss ich jetzt selber drüber nachdenken.
Ja, deswegen, also die Frage ist nie einfach. Also du darfst gerne
ich
auch
soll
sagen,
jetzt sofort antworten.
Ja, du darfst gerne auch sagen, nee, fällt mir nichts ein. Aber
also ich würde sagen, spielerisch, technisch fällt mir jetzt nicht so viel ein, außer vielleicht die Vorhand, wobei ich damit nicht so sehr meine ihre Vorhandtechnik, sondern dass wenn man eine Iga Swiatek schnell auf der Vorhand anspielt, sie dann noch ihre Probleme kriegt. Auf einem sehr hohen Niveau natürlich, aber es gibt, glaube ich, schon noch so Details, die man optimieren kann. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Hintergrund ist, um Wim Fiset für Swiatek dazu zu holen. Weil die ist natürlich eine Person, die sehr, sehr langfristig plant. Ich glaube auch nicht, dass die sich jetzt Wim Fiset dazu holt, um dann zu sagen, nach einem Jahr ist wieder Schluss. Also wirklich nur so ein Projektding im Sinne von, ich will jetzt ein spezifisches Turnier gewinnen und wenn ich das gepackt habe, juhu. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie Wim Fissett halt genau deswegen dazu geholt hat, um so diese kleinen Details noch zu optimieren, um wirklich noch das Allerletzte rauszuholen und besser zu machen, um wirklich eben auf diesem ganz hohen Niveau noch die letzten Stellschrauben zu justieren. Weil ich glaube, dafür braucht es halt spezifische Trainer, die das können. Und ich würde sagen, das haben wir ja dann vor, ich weiß nicht, 2 Wochen, glaube ich, besprochen, dass Wim Fissett genau so eine Person ist.
Ich habe mich gefragt, wieso ist er nicht zu Alexandra Zverev gegangen, so wie wir das vorgesehen haben. Und dann ist mir eingefallen, dass es ja gar nicht Alexandra ist, sondern Alexander. Und dass Wim Fissett bisher sich hauptsächlich auf der WTA-Tour verdingt hat. Insofern mal meine Frage an euch. Eigentlich ist sie ziemlich einfach und dann wiederum dann doch nicht so. Warum gibt es so wenig Coaches, die von der Damen- auf die Herrenseite wechseln? Kennt ihr jemanden?
Ich überlege gerade.
Kennt ihr jemanden, der sowohl Herren als auch Damen erfolgreich trainiert hat?
Ja, es gibt gar nicht so wenige. Aber die Frage ist jetzt bei den, ich sag mal, großen, in Anführungszeichen großen Namen. Ja klar, Muratoglu natürlich. Richtig. Wobei da immer die Frage ist, ne, wie viel trainiert der da auch selbst?
Ja, okay. Und noch einen. So, von den aktuellen.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man Benny Ebrahim Sadeh dazu zählen kann. Der hat aber auf jeden Fall auf beiden Seiten gute Namen trainiert, das muss man schon sagen.
Ja, stimmt.
Der war übrigens, das ist an mir vorbeigerauscht, der war nach den US Open an der Seite von Holger Rune bis diese Woche. Genau.
Er war, aber ich glaube, aber gut, das
ist nicht. Ich glaube, Holger Rune macht mit Trainern das, was man normalerweise in Holgers Alter macht, einfach so. man erkundet sich mal so, wie was es alles so am Buffet des Lebens gibt, wobei, so ungefähr.
So wie Benny hat ja da einen Post zu gemacht, so wie ich das verstanden habe, war das wirklich tendenziell auch erstmal so ein Short-Term, um diese Talfahrt, die leistungstechnische Talfahrt so ein bisschen abzubremsen.
Es war habe ich neulich gelernt, ihr seid ein bisschen jünger als ich, deswegen kennt ihr das wahrscheinlich schon, aber man spricht da heutzutage auch nicht mehr von Relationship, sondern nur noch von Situationship.
Aha, gut, da weißt du mehr als ich.
Cool, gell? Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Können wir mal nachher drüber nachdenken. Aber zurück zu den Trainern. Also Darren Cahill habe ich noch im Angebot. Simon Halep. Und jetzt,
hier. Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Vater von Kim Sears? Hat der nur auf Damenseite trainiert oder auch?
Ja, ich habe fairerweise, muss ich sagen, ich habe vorher mal kurz die KI gefragt, weil ich zu faul war, das rauszusuchen. Und das muss ich sagen, also KI ist wirklich super. Also die bekanntesten, Nick Bollettieri, Andre Agassi, William Sisters und so weiter. Dann Daniels Liebling Patrick Muratoglu, ganz klar. Darren Cahill haben wir gesagt, hier mit Halep, Anisimova, Agassi, Hewitt und Sinasjanik. Ivan Lendl, wusste ich gar nicht.
Habe ich jetzt auch gerade überlegt.
Jeannie Bouchard trainiert.
Das stimmt.
Ja. Und eben auch Alexandra Zverev, und andere. Und Tony Roach, Federer, Leighton Hewitt und Jelena Dokic. Und was ich wirklich nicht wusste, Boris Becker. Nämlich auf der einen Seite Novak Djokovic und bei weibliche Profis sagt die KI mir Wozniacki. Wusste ich jetzt nicht. Also das müssen wir nochmal überprüfen, ob uns die KI da nicht angelogen hat. Vielleicht hat er irgendwann mal eine Stunde mit ihr irgendwie in Saudi-Arabien gespielt oder so. Keine Ahnung. Jetzt muss Daniel mich wieder einfangen, so viel Gossip und Mist da in seinen eigentlichen Ansatz reingefahren.
Ja, dann haben wir noch einen kleinen Abbinder, würde ich sagen. Nämlich, es gab in dieser Woche auch was zu lachen, wo du gerade dabei bist aus deutscher Tennissicht, nämlich Justin Engel. Der ist gerade 17 Jahre alt geworden, hat in Almaty in Kasachstan bei 250er-Turnier eine Wildcard bekommen und die erste Runde gewonnen. Er ist sowieso schon in seiner Altersklasse derjenige, der am höchsten platziert ist weltweit in der Weltrangliste. Und ja, hat jetzt quasi den nächsten Grundstein gelegt mit dem ersten Sieg auf der ATP-Tour. Das ist, glaube ich, gut hier zu erwähnen. Ich habe ihn vor ein paar Wochen noch in Lüdenscheid gesehen. Da hat er in der ersten Runde noch ganz, ganz knapp gegen Marco Trungelitti verloren. Da sah man aber wirklich schon, was für besondere Fähigkeiten er hat. Also gerade beeindruckend fand ich ihn wirklich in diesem ganzen mentalen Bereich auf dem Platz, was die Körpersprache einerseits angeht, aber vor allem auch, dass du nie bei ihm den Eindruck hattest, der wird irgendwie nervös oder unruhig, sondern der vertraut einfach schon sich und seiner Stärke. Und das ist in dem Alter, finde ich, etwas, was wirklich herausragt, was auffiel. Und ja, die Hoffnung ist natürlich groß, dass Deutschland vielleicht ja den nächsten Spieler hat, der es in der Weltrangliste nach oben schaffen kann. Und zwar ganz weit nach oben, aber auch da natürlich sei zu gesagt, er ist gerade 17 geworden. Er hat selber jetzt gesagt, auch nach dem Erfolg, vielleicht spielt er nächstes Jahr aber sogar auch noch mal 2 oder 3 Grand Slams auf Juniorenebene. Und von daher lassen wir die Kirche jetzt mal so weit im Dorf, wie man so schön sagt. Auch wenn Köln sehr, sehr viele Kirchen hat, aber können wir uns dann eine aussuchen, Henrike. Letztendlich glaube ich aber trotzdem natürlich eine Nachricht wert und ja, Basis für hoffentlich mehr.
Ja, also ich habe ihn dann auch spielen sehen in Almaty. Seine zweite Runde hat er gegen Cirondolo gespielt, wenn ich das richtig noch erinnere.
Ja.
Und das ist mir auch aufgefallen, also dass er extrem ruhig ist. Vielleicht für meinen Geschmack manchmal sogar ein bisschen zu ruhig. Aber gut, das ist am Ende auch so eine Charakterfrage, wie ist man grundsätzlich drauf. Ich finde, ich hatte dann mal geguckt, wie groß er ist. Da musst du mir sagen, ob das stimmt, Daniel. Du hast ihn ja, glaube ich, schon mal getroffen. Der ist so 1,88, also groß auf jeden Fall. Und dafür finde ich ihn schon in dem Alter ganz gut austrainiert. Also der wirkt schon sehr, sehr fit. Er hat viel drauf. Ich finde, bei ihm ist die Shot-Auswahl manchmal noch ein bisschen falsch, beziehungsweise da fehlen noch so ein bisschen die Feinheiten. Aber die Basis ist sehr, sehr gut. Und dann muss man einfach mal gucken, weil Talent und Voraussetzungen haben viele da draußen. Aber das macht ja nicht die Karriere, das ist ja kein Karrieregarant. Aber wenn das so weitergeht und er sich da drauf aufbauen kann und vor allen Dingen er gesund bleibt, das weiß man ja auch nie, sind die Voraussetzungen auf jeden Fall sehr gut, ja.
Ich bin total froh. Bei mir fehlen auch die Feinheiten. Die Shot-Auswahl ist auch häufig falsch. Aber ich habe noch Hoffnung. Dass
nicht falsch. Also das möchte ich nicht sagen. Nur nicht, dass dann jetzt jemand wütend hier sagt und sagt, wieso, sondern das sind dann wirklich so Details einfach, ne? Mehr so ein bisschen wie pace ich den Ball, also spiele ich jetzt schnell und flach, mehr Spin, das meine ich damit. Also, falls ich möchte hier keine wütenden.
Nicht falsche Shot Selection, sondern
wirklich,
welches also ist der smarteste Ball in der jeweiligen Situation?
Ja, und auch so ein bisschen die Technik. Am Ende, ne? Was aber auf dem mit 17 völlig normal ist. Also ne, nur, dass jetzt hier keiner sagt, hier, die Henrike hat gesagt, der Typ ist so doof zum Tennis spielen. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, es ist Erfahrungssache.
Das ist er auch nicht.
Das ist einfach genau, Erfahrungssache. Das ist, ne? Das ist der Punkt. Also das siehst du. Und das war zum Beispiel auch im Sommer so, als ich ihn habe spielen sehen gegen den Trungelitti. Da ging es nachher im dritten Satz in den Tiebreak. Und er war, fand ich, spielerisch eigentlich auch der bessere, dominantere Spieler in diesem Tiebreak. Aber Trungelitti hat zum Beispiel nachher am Ende, und ich glaube sogar, dass das ging irgendwie nachher mit 9-7 oder so aus, das Ding gewonnen, weil er 3 Lobs über Justin Engel gespielt hat, relativ am Ende des Tiebreaks, so am Stück hintereinander weg. Und da hast du zum Beispiel auch dann gesehen, okay, der steht dann vorne am Netz, dann kassiert er diese Lobs, das passiert immer mal. Du könntest jetzt aber natürlich dich hinstellen und sagen, das darf ein Tennisprofi natürlich aber nicht 3-mal am Stück passieren. Möglich, wobei das passt ja eigentlich zu diesem spektakulären Match irgendwie auch und zu Trungelitti, der sich dafür auch sehr gefeiert hat. Aber das war auch so ein Punkt, wo du dann sagen würdest, gut, ne, der ist halt gerade 16, der Junge, also war er zu dem Zeitpunkt noch, da passiert ja das denn mal, aber überhaupt in dem Alter mit dieser Präsenz schon jemanden, der um die Top 100 steht, so die Stirn zu bieten, da hat man halt wirklich schon gemerkt, okay, also der ist schon eher was Besonderes unter dieser Altersklasse, als es halt viele andere sind, die auch trotzdem schon mit guten Leistungen irgendwie bei Challengern oder ITF-Turnieren daherkommen.
Ja, das war gegen Cerundolo genau das Gleiche. Also der konnte schon über lange Strecken sehr, sehr gut mithalten. Also da hast du zwischen den beiden jetzt nicht unbedingt einen riesen Qualitätsunterschied gemerkt. Aber es waren dann am Ende die Details, ne? Auch da, dann hat Justin Engel mal zum Lob angesetzt, der in dem Moment die richtige Entscheidung war, nur der Ball ploppte dann hinten halt leicht ins Aus, ne? Und das sind dann so Dinge, wo es dann halt eben am Ende an diesen kleinen Details mangelt, die halt du nur durch Erfahrung gewinnen kannst. Aber es war überhaupt jetzt auch nicht schlimm. Also der ist da auch nicht gefressen worden von Cerundolo. Ich glaube, das war 4-6, 6-7. Also ist jetzt auch kein Ergebnis, wo man sich irgendwie schämen muss.
Ja, absolut. Ja, habt ihr noch was aus dieser Woche? Sonst würde ich sagen, schließen wir hier langsam. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Oder natürlich auch Vorschläge machen, Dinge, die wir mal besprechen sollen. Oder wenn wir vielleicht auch in dieser Woche etwas vergessen haben sollten aus eurer Sicht. Dann gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Oder über die sozialen Netzwerke Tennisproleten findet ihr ja auf den gängigen Wegen. Instagram, X, Facebook. Einfach mal schauen, Tennisproleten eingeben und dann hören wir uns im besten Fall auch in der nächsten Woche wieder, denn dann gibt es eine neue Folge. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß mit ganz viel Tennis im besten Fall. Wie gesagt, zu Anfang Wien, Basel. Vielleicht sind ja auch einige von euch dort vor Ort. Dann umso mehr Spaß beim Live-Tennis schauen. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.